künstliche Intelligenz nutzen. Darüber sprechen wir in diesem Podcast immer wieder. Aber was bedeutet das eigentlich? Und wie können Unternehmen künstliche Intelligenz nutzen, um ihre Mitarbeitenden zu unterstützen? Wie kann KI in Wirtschaftsunternehmen auf eine Weise implementiert werden, die souverän, innovativ und transformativ ist? Und wie genau sieht das dann aus? Eine Idee davon könnten die Gäste dieser Folge haben. Da ist zum einen Markus Hacker.
Die Frage, die wir uns stellen müssen, wie groß wird unser Wettbewerbsnachteil global sein, wenn wir nicht jetzt anfangen, KI zu nutzen?
Und Jochen Papenbrock. Der sagt über KI und den Einfluss auf uns, also die Gesellschaft,
dass wir uns in einer industriellen Revolution befinden, mittendrin eigentlich schon.
Markus Hacker und Jochen Papenbrock sind von NVIDIA. Hacker ist Regional Director Enterprise für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz bei NVIDIA. Papenbrock ist Head of Financial Technology. Über die Geschichte des Unternehmens und die besondere Zusammenarbeit mit der Finanzinformatik habe ich mit den beiden gesprochen. Und zwar auf dem Data Unplugged Festival in Münster. Für diese neue Folge von Alles Digital.
Alles Digital. Alles Digital.
Und damit hi und herzlich willkommen zu Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik zu Innovationen aus der Finanzwelt. Mein Name ist Jonas Ross und auch diese Folge ist wieder in Kooperation mit dem Studio ZX entstanden, einem Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. NVIDIA. Vielleicht verbinden Sie dieses Unternehmen, genauso wie ich bis vor kurzem, vor allem mit Grafikprozessoren, sogenannte GPUs. Das kommt daher, dass NVIDIA in den 90er Jahren seinen Fokus besonders auf Grafiklösungen für Videospiele gelegt hat. Mit der Zeit hat sich NVIDIA aber zu einem der wichtigsten Akteure in vielen Zukunftsfeldern entwickelt. 2024 war NVIDIA zwischenzeitlich sogar das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Das liegt unter anderem am Wachstum des KI-Bereichs. Denn hier ist NVIDIA super erfolgreich. Grafikprozessoren von NVIDIA werden heutzutage nämlich häufig für das Training von KI-Modellen eingesetzt, weil sie enorme Rechenleistung bieten. NVIDIA baut außerdem zum Beispiel spezielle Hochleistungsprozessoren für Rechenzentren, also riesige Serveranlagen, in denen Daten gespeichert, verarbeitet oder KI-Modelle trainiert werden. Und das bringt uns zur Zusammenarbeit mit der Finanzinformatik. Denn NVIDIA und die FI haben gemeinsam am sogenannten SKI-Piloten gearbeitet. Eine Agentic AI für Mitarbeitende der Sparkassen im 100%igen On-Prem-Betrieb. Die Sparkassen-KI läuft also auf NVIDIA-Chips in Rechenzentren der Finanzinformatik. Keine Sorge. Unklarheiten werden sich sicher in diesem Gespräch klären. Denn was das bedeutet und wieso das wichtig ist, zum Beispiel für den Schutz von Daten, was Agentic AI im Falle der Sparkassen bedeutet und wo die Zukunft in diesem Bereich hingeht, das hören Sie jetzt von Markus Hacker und Jochen Papenbrock. Unser Gespräch von der Data Unplugged in Münster. Los geht's. Lieber Jochen, lieber Markus, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Schön, dass wir hier sein können.
Vielleicht nur zum Start einmal ganz kurz die Frage an euch. Wir treffen uns jetzt ja in Münster, auch vielleicht ein Ort, an dem wo die einen oder anderen Leute überraschen dürfte, dass man sich da trifft. Das ist jetzt nicht der Weltort für die KI-Entwicklung. Was macht ihr hier? Wieso treffen wir uns hier auf der Data Unplugged?
Wir sind eingeladen, von der Sparkasseninformatik hier in Münster zu sein. Und ich finde, Münster ist eine total unterschätzte Stadt. Wir hatten gestern die Gelegenheit, ihr habt da ja eingeladen zu so einem Vorabend-Event in der LBS-Zentrale hier. Da hatten wir die Gelegenheit, so eine kleine Stadtrundfahrt mitzumachen. Und ich finde, Münster ist eine super schöne Stadt. von der Architektur, ganz schöne Gastroszene, viele kleine Läden, viele schöne Häuser. Also so hatte ich persönlich Münster gar nicht auf dem Radar und bin positiv überrascht.
Worum ging es in eurem Vortrag, den ihr heute auf der Date Unplugged gehalten habt?
Naja, es ging darum, dass wir uns in einer industriellen Revolution befinden, mittendrin eigentlich schon. Wir haben sowas wie Dampfkraft gehabt, was alles revolutioniert hat, die industrielle Fertigung, dann kamen Elektrizitätswerke, Generatoren. Jetzt haben wir Fabriken, die Intelligenz und Tokens produzieren. Input sind Daten und Energie und Output ist Intelligenz. Und das ist eine KI-Factory, eine AI-Factory. Und das ist das, was momentan die Unternehmen sehr stark interessiert. Es gibt verschiedene Arten, sowas aufzubauen. Manche haben es bei sich im Rechenzentrum, andere nutzen es in der Cloud. Und wir von NVIDIA unterstützen all diese Wege, insbesondere natürlich auch sehr spannend hier die FI, die halt den Weg gegangen ist, das On-Prem zu machen, also im eigenen Rechenzentrum, was natürlich erhebliche Vorteile bietet.
Ja, genau, und darüber wollen wir auch gleich nochmal sprechen. Bevor wir das tun, ist es, glaube ich, nicht ganz unwichtig zu erklären, wie das zustande gekommen ist. Also NVIDIA selbst ist vielen, vielen Leuten, vor allem aus der Gaming-Szene, wahrscheinlich schon sehr lange ein Begriff gewesen. Stichwort eure Grafikchips. Jetzt ist die Frage an euch beide, könnt ihr zusammenfassen oder könnt ihr erklären, wieso NVIDIA mittlerweile einem sehr breiten Spektrum von Menschen bekannt ist?
Ich glaube, das Spektrum wird auch immer noch breiter und das Beispiel oder du als Beispiel ist eines von vielen, dass wir halt auch in der Masse immer noch als Chip-Hersteller gesehen werden, was wir ja de facto schon mal nicht sind, wenn die Medien immer schreiben, Chip-Manufacturer, ja,
stimmt.
NVIDIA oder Chip-Hersteller ist es ja, und da will ich jetzt gar nicht zu kleinteilig sein, trotzdem ist es de facto falsch, ja, weil wir kein Hersteller sind, weil wir seit Beginn fabless sind, also wir haben keine eigene Fertigung, wir lassen bei unter anderem TSMC fertigen in Taiwan und sind insofern ja alles andere als ein Hersteller. Aber das wäre jetzt zu kleinteilig. Lass mich mal ein bisschen drauf eingehen, was wir eigentlich sind und wo das herkommt. In der Tat sind wir 1993 gegründet worden, damals auch schon mit der Zielsetzung, Computer zu entwickeln, die Probleme lösen, die andere Computer nicht lösen können. Und das war damals Grafik. Damals war die große Aufgabe, dass Grafikanforderungen an die Rechenleistung in Computern immer größer wurden, die CPUs in den Computern überfordert haben. Ja, und die CPU muss ja letztendlich auch die ganzen Prozesse im Rechner steuern. Insofern war relativ schnell klar, wenn die Grafikentwicklung und die Anforderungen an die Rechenleistung im Computer für Grafikberechnung weitergeht, braucht man was Neues dafür. Und da ist eben NVIDIA 93 an den Start gegangen und hat Dinge entwickelt wie NV1. Das war unser erster Computer, noch keine GPU, by the way. Das hat UDA, Unified Device Architecture, als Grundlage gehabt und wurde zum Beispiel in Sega-Konsolen verbaut. Sehr erfolgreich und war damals der Durchbruch, weil die Grafik auf einmal deutlich schneller war, deutlich komplexer war. Jetzt 30 Jahre später, glaube ich, ist das dann immer noch so ein bisschen nett, wenn man das anschaut, ja, weil die Grafik sich halt auch deutlich weiterentwickelt hat. Damals war das ein absoluter Durchbruch. Dann haben wir 99, 6 Jahre später nach Gründung, haben wir die erste GPU auf den Markt gebracht. Die war aber auch rein dafür ausgelegt, Grafik zu berechnen. Jetzt haben wir es einfach unserem CEO, einem der drei Gründer von NVIDIA, Jensen Huang, der immer noch CEO ist, die anderen zwei Gründer, Steve Melachowski und Curtis Priem, sind zwar noch dabei. Steve Melachowski ist Fellow von NVIDIA, beschäftigt sich sehr viel mit universitärer Forschung und das unterstützt auch sehr, sehr stark die University of Florida. Hier einfach auch in der KI-Entwicklung bahnbrechende Dinge zu tun. Jensen ist seit Beginn und bis heute eben unser CEO. Und Jensen war einer derjenigen mit dem Leadership-Team damals gemeinsam, der gesagt hat, GPUs können für viel mehr Anwendungen gut sein als für reine Grafikberechnungen. Und deswegen haben wir 2006, wieder 6 Jahre später, dann CUDA auf den Markt gebracht. Compute Unified Device Architecture. Und das war dafür ausgelegt, im Prinzip sowas wie eine Programmiersprache oder ein Toolkit, um GPUs eben nicht nur für Grafik, sondern für eine Vielzahl an Compute-Anforderungen zu nutzen. Und zu dem Zeitpunkt hat jeder gesagt, was macht NVIDIA da? war für uns auch ein großes Investment, auch ein großes Risiko, weil Nvidia war deutlich kleiner zu dem Zeitpunkt und wurde auch durchaus in der Industrie so ein bisschen belächelt. Ne? Motto, Grafikkarten sind Grafikkarten, wie der Name schon sagt. Warum brauche ich eine Software-Suite, die eine breitere Anwendung von GPUs quasi ermöglicht? Und es gab schon die ein oder andere Anwendung, wurde eine Simulation verwendet, um Simulationen zu beschleunigen, Fluid Dynamics zum Beispiel, universitäre Forschungseinrichtungen haben sich damit beschäftigt, aber eher so im mehr oder weniger im Nischenansatz. Bis dann 2012, ein gewisser Alex Grzeszewski und ein gewisser Ilya Sutskever, der letztere ist wahrscheinlich vielen bekannt, der spätere OpenAI-Gründer, auf die Idee kamen, CUDA zu nutzen, um neuronale Netze zu trainieren. Und die haben damals an so einem Wettbewerb teilgenommen, der ImageNet hieß. ImageNet war ein Wettbewerb zwischen universitären Einrichtungen, wo ein damals rein CPU-basierter Algorithmus, ein neuronales Netz, dafür verwendet wurde, im Forschungsumfeld, hat jetzt keinen wirklichen Anwendungszweck gehabt, Hunde- und Katzenbilder zu erkennen. Das kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Ja, das ist so der Uransatz, um Deep Learning zu zeigen. Ja. Ich zeige einem neuronalen Netz 5000 Bilder von Hunden, schreibe Hund drunter und zeige ihm gleichzeitig oder sequenziell danach 5000 Katzenbilder und schreibe Katze drunter. Und im Inferencing erkennt dann das neuronale Netz, hoffentlich wird ihm ein Bild von einem Hund oder von einer Katze gezeigt. Und dieser Algorithmus hat damals eine Präzision von rund 50% gehabt. So ein Wettbewerb zwischen Universitäten, wie gesagt. Und in jeder Iteration gab es einen Gewinn von 1-2%. Ja, also mehr oder weniger stetig ansteigend, es gab keinen Durchbruch. Und Alex und Ilya haben die Idee gehabt, den Computer, der damals im Keller stand von der Universität in Toronto, und der zwei Nvidia-Grafikkarten hatte, zu nutzen, um das Ganze zu beschleunigen. Es gibt doch CUDA. Man hat gesagt, hey, warum portieren wir nicht den Algorithmus auf CUDA und können dann deutlich schneller, deutlich mehr Daten reinbringen, deutlich größere Accuracy haben, gewinnen wir den Wettbewerb. Der Professor von den beiden hat gesagt, wird nie klappen. Zum Glück waren die beiden stur, haben es gemacht und sind auf einen Schritt um 25% effizienter gewesen. Weil kürzere Trainingszeiten, mehr Daten rein, bessere Genauigkeit des neuronalen Netzes und eben von 1-2% Steigerung auf 25. Und deswegen habe ich die Geschichte ein bisschen ausführlicher erzählt. Es gilt als eine der Sparking Flames für Modern Deep Learning. Mhm.
Interessanterweise, ich hatte vorhin Herrn Omer hier sitzen und der sagte auch schon, die ersten Trainingsansätze waren immer Katzen und Hunde. Das ist immer offensichtlich der erste Schritt, den alle gehen. Interessant. Jetzt ist die Frage, wie kommt es dann zu dem Schritt, dass Nvidia eigentlich auf Unternehmen oder auf Organisationen zutritt und sagt, wir helfen dabei, KI zu implementieren und jetzt wird es interessant, vor allem souveräne KI zu implementieren. Zwei Fragen. Erstens, was ist eigentlich souveräne KI? Und zweitens, wie kommt es dazu, dass Nvidia und was macht Nvidia, um Organisationen zu helfen, souveräne KI zu implementieren?
Ja, souveräne KI gibt es natürlich viele Definitionen. Ich nehme jetzt mal eine, die vielleicht zu diesem Gespräch sehr gut passt. Das ist einfach eine KI, die ich kontrolliere, die ich in meinem eigenen Unternehmen habe. Also ist halt immer die Frage, wo ist das Modell eigentlich, zu dem ich Zugang habe, das ich benutze in meiner KI-Berechnung. Ja, Sie haben dann Conversational AI oder Chatbot. Wo liegt dieses Modell eigentlich? Wo ist der Endpoint? Ja, und wenn Sie das haben bei sich, dieses Modell, dann quasi kann man das kontrollieren. Man kann sagen, wo man es deployt. Das kann im eigenen Rechenzentrum sein. Das kann in einer regionalen KI-Cloud laufen, kann auch im Hyperscaler laufen. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, wenn Sie jetzt oder wenn der Nutzer quasi jetzt dahin geht und nochmal Daten anknüpfen will an dieses Modell, also da spricht man von Retrieval Augmented Generation und anderen Techniken, bedeutet einfach nur, dass ich dem KI-Modell meine eigenen Unternehmensdaten, die sehr wertvoll sind, die kein anderer hat, bekannt mache sozusagen. Und wenn ich das, wie eben schon ausgeführt, im eigenen Rechenzentrum tue, dann kann ich die volle Power dieser Souveränität nutzen für mich. Ja, weil ich überhaupt nicht meine Daten irgendwo hinschiebe, sondern komplett im eigenen Rechenzentrum belasse. Ich muss halt einfach nur sozusagen in Anführungsstrichen die Hardware und auch die Software dahin bringen. Und das ist eben auch das Stichwort zu dem zweiten Teil der Frage, wie macht's Nvidia, wie helfen wir den Unternehmen, einfach nur GPUs dahinzustellen, das reicht nicht. Diese Modelle sind sehr groß geworden mittlerweile, sehr komplex. Oft ist es so, dass die Modelle nicht mehr auf eine einzelne GPU, auf das Memory draufpassen. Also muss man mehrere nutzen und die so geschickt vernetzen, networked GPU sozusagen, dass die wie eine einzelne GPU funktionieren, obwohl es viele einzelne sind. Ja, also da gibt es teilweise ja Riesenmodelle, die trainiert wurden, wo mehrere Tausende von GPUs benutzt wurden. Und die muss man eben so einsetzen, dass die miteinander korrespondieren, Informationen austauschen, die Memories nutzen und so weiter. Aber selbst das ist noch nicht ausreichend. Man muss dann auch noch verschiedene Schichten obendrauf legen. Eine Schicht wurde schon besprochen, CUDA, also das ist sozusagen das Programmierlayer für diese parallelisierte Architektur. Und dann weitere Schichten kommen dazu. Wir nennen das Full Stack, wie zum Beispiel Orchestrierungslayers, Virtualisierungsschichten bis hin zu Entwickler-Frameworks, die einfach die Entwickler-Community gut kennt und beherrscht. Ja? Nehmen wir mal ein TensorFlow oder ein PyTorch. Das sind die größten Deep Learning-Frameworks auf der Welt, die alle Entwickler, die mit KI zu tun haben, kennen. Ja? Wir nutzen diese Layer und der Entwickler muss da keine neue Programmiersprache lernen, muss nicht mal CUDA lernen, ja, kann einfach diese Open-Source-Tools nutzen mit der Power der GPU oder vieler GPUs unten drunter. Und das ist in den letzten Jahren sogar, hat sich noch weiterentwickelt. Es gibt sogar verschiedene Frameworks für bestimmte Anwendungen. Die einen wollen einen Recommendation Engine bauen, die anderen wollen Roboter trainieren, wieder andere wollen digitale Assistenten basteln damit. Ja, also da gibt's Applikationsframeworks, die man dann da schon nutzen kann. Und die sind sogar noch weiter abstrahiert worden, sodass ich gar nicht mehr coden muss in dem Sinne, sondern ich kann einfach API-Calls nutzen, so wie ich es vielleicht von OpenAI her kenne, die den Industriestandard für API-Calls Richtung große KI-Modelle gebildet haben. Und wir haben das aufgegriffen. Insofern gibt es da API-Calls, Microservices und on top sogar noch so eine Art Blueprints, also so Referenzarchitekturen, mit denen ich sehr schnell einen Chatbot bauen kann, sehr schnell einen PDF-Data-Extractor bauen kann und die alle sogar kombinieren. Also so einfach ist es geworden. Also Nvidia hat wirklich sozusagen den Easy-Button an diese Geschichte dran gebastelt, ja, mit erheblichem Aufwand. Milliarden von Investitionen sind da reingeflossen, um es so einfach wie möglich zu machen, um dieses Selbst Hosten dieser Modelle und selbst feintunen und anschließend an eigene Daten zu ermöglichen mit diesen Frameworks, sodass man im Endeffekt dieses Full-Stack, diese Full-Stack-Plattform entwickelt hat, dass man eben souveräne KI realisieren kann. Also jeder, der solche Daten hat, die wertvoll sind im eigenen Unternehmen und die sozusagen KI-fähig machen will, ja, sprich mit Generative AI, Agentic AI nutzbar machen will, kann jetzt sozusagen die Hardware, die Software von uns, das nennen wir ja die ganze Plattform, zu den Daten bringen, ins eigene Rechenzentrum und damit tun und lassen, was er oder sie will. Und somit habe ich dann meine AI Factory komplett unter eigener digitaler Hoheit im eigenen Rechenzentrum am Start. Ja, kann natürlich auch erhebliche Kosten damit sparen, wenn ich das selber bei mir sozusagen installiere, so ein System.
Ja. Klar. Ich stelle mir aber vor, dass das gerade für ein Beispiel wie bei der Sparkassengruppe durchaus herausfordernd ist, insofern, weil Gruppen von einzelnen Finanzdienstleistern sind eigentlich, die verteilt sind über Deutschland, die eine ganz andere Datenmenge haben, vielleicht auch einen ganz anderen Umgang mit ihren Daten. Ist das dann nochmal ein Unterschied im Vergleich zu anderen Organisationen und Unternehmen, so ein Unternehmen wie die Finanzinformatik oder die Sparkassengruppe zu beraten in diesem Bereich oder diese Dienstleistung auszuführen?
Ja, sie haben erhebliche Synergieeffekte. Also man kann einfach dann viele Banken bedienen, viele End-User, viele interne Nutzer. Da lohnt sich eben schon auch eine AI-Factory, wo man eben ja in Zukunft sehr viele Modelle drauf laufen lassen wird. Stichwort Agentic AI, wo man tausende von KI-Modellen betreibt. Und dieses Betreiben der Modelle, das zu orchestrieren und zu managen, das ist halt sozusagen das Ziel, wo jetzt Banken hin müssen. Und eine Einheit wie die FI, die dieses Wissen hat und aufgebaut hat, ist natürlich sehr viel wert. Mhm. Alternative ist, dass man ja das im Prinzip nicht so sehr intensiv macht, sondern einfach vorgefertigte Service da draußen nutzt, die auch sehr einfach zu bedienen und zu nutzen sind. Aber man hat halt nicht die Souveränität. Ja, man hat nicht das Wissen, über das Training dieser Modelle, über das Feintunen. Ja, man hat einfach diese Modelle nicht im eigenen sozusagen Kontrollkreis am Laufen. Ja.
Was ja im Zweifel gerade für Finanzunternehmen besonders wichtig ist.
Da haben ja, denke ich, auch Frau Buchholz als Aufsichtsratsvorsitzende der Finanzinformatik und Herr Schelling als CEO der Finanzinformatik ein sehr eindrückliches Statement in der FAZ kürzlich abgegeben. Mhm. Die Überschrift in dem Interview war: Kundendaten gehören nicht in die Cloud. Das war, also ich zitiere die Kernaussage von den zwei Top-Führungskräften der Finanzinformatik und das jetzt mal als Maxime des Unternehmens genommen. Kann man natürlich nachvollziehen und verstehen. Wenn ich diese Maxime habe und KI nutzen will, dann muss ich als Unternehmen KI in einer souveränen Art und Weise nutzen. Das heißt, on-premise mit eigenen Infrastrukturen, die Kundendaten eben nutzen und die Unternehmensdaten nutzen, die ich im eigenen Unternehmen habe, und dadurch eben die Kontrolle über das behalten, was mit den Daten passiert und was ich damit machen kann. Und letztendlich ist ja Ziel von, ich formuliere es ein bisschen anders, wenn wir KI nutzen wollen, wenn ein Unternehmen KI nutzen will, in einer transformativen Art und Weise und nicht nur punktuell und im POC-Umfeld, um mal dafür irgendeine Recherche im Internet zu machen, sondern wirklich in die Unternehmensprozesse reingehen will, dann funktioniert es ja auch nur, wenn ich die Daten des Unternehmens verwende. Mhm. Kann ich über KI nur abbilden oder letztendlich über KI unterstützen lassen, wenn ich die Unternehmensdaten im Zugriff habe und die Unternehmensdaten dafür verwende. Und da gibt es hier halt, wie gesagt, die eindeutige Zielsetzung der Finanzinformatik, das in einer souveränen Art und Weise zu machen, und das unterstützen wir eben. Und letztendlich, ist jeder Kunde in seiner, jedes Unternehmen in seiner Entscheidung frei, was es tut. Und die Finanzinformatik hat hier den Weg gewählt und wir sind auch stolz drauf, dass wir die Finanzinformatik auf dem Weg begleiten dürfen.
Ich frage mich jetzt gerade, es ist ja an sich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist ja an sich ein ungewöhnlicher Weg. Und also die, vor allem diese On-Prem-Lösung ist ja erstmal eine, wo wahrscheinlich nicht jeder sagen würde, ja, das ist die logische, das logische Vorgehen. Oder die Cloud-Lösung wären im Zweifel die logische.
Das ist die Frage. Im Prinzip, und jetzt nehme ich mir wirklich auch die grüne Nvidia-Mütze mal ab und setze die schwarz-rot-goldene auf. Wir müssen in Deutschland dazu hinkommen, mehr KI zu nutzen.
Ja.
Und KI zu nutzen im Unternehmen heißt nicht, wenn die Kinder vom Vorstand die Hausaufgaben mit ChatGPT machen. Das heißt nicht, KI im Unternehmen zu implementieren.
Ja.
Was die Finanzinformatik macht, heißt KI im Unternehmen zu implementieren. Deswegen ist die Finanzinformatik ein super Beispiel, das hoffentlich Strahlkraft haben wird in die deutsche Industrie, in die deutsche Wirtschaft, wie man KI nutzen kann, in einer souveränen Art und Weise, in einer integrierten Art und Weise und in einer transformativen Art und Weise. Trotzdem, der Mensch steht im Mittelpunkt. Ja, es ist keine KI-Implementierung, die irgendwie Menschen überflüssig macht, Entscheidungen trifft, statt der sie Menschen treffen, sondern die Prozesse, an denen Menschen arbeiten, werden effizient und effektiv durch KI unterstützt. Und da müssen wir mehr hinkommen in Deutschland. Wir dürfen uns nicht die Frage stellen, brauchen wir KI und habe ich einen ROI von der Investition in 3 oder 6 Monaten? Die Frage, die wir uns stellen müssen, wie groß wird unser Wettbewerbsnachteil global sein, wenn wir nicht jetzt anfangen? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen.
Mhm. Klar. Und im Zweifel erinnert es mich wieder an die beiden Beispiele, die du vorhin nanntest aus der Geschichte von Nvidia, wo alle dachten, weiß man nicht, ob das die richtige Lösung ist. Und am Ende stellt es sich als richtig heraus. Du hattest gerade schon angesprochen, den praktischen, also diese praktische Nutzung, dass sich nicht das komplette Arbeitsfeld der Menschen verändert. Aber vielleicht mal darauf geschaut, welche Veränderung bringt denn der Einsatz von KI in der Finanzwelt? Das ist eine große Frage, aber vielleicht runtergebrochen auf diese Sparkassengruppe beispielsweise, dass man sagt, was verändert sich denn in dem Alltag von solchen Banken, sowohl für Kundinnen und Kunden als auch für die Mitarbeitenden? Was ist da langfristig, kurzfristig eine Veränderung, die spürbar wird?
Ja, wir sehen natürlich verschiedenste Anwendungsfälle in dem Bankenbereich. Ich bin jetzt in einem Team, das quasi Banken weltweit betreut. Mein Fokus Europa, von daher sehe ich auch mal andere Bankhäuser, was da so passiert. Und man diskutiert natürlich über Anwendungsfälle, die sehr nutzenstiftend sind, wo KI eine große Rolle spielt. Und das ist halt einfach das Thema Betrugserkennung, das Thema individuelle Kundenanliegen besser, schneller bearbeiten, aber auch interne Prozesse massiv zu verbessern. Zum Beispiel auch dabei zu helfen, Code zu entwickeln. Also man muss nicht mehr selber coden, sondern man kann es über Large Language Modelle quasi über Texteingabe tun. Ja. Und das befähigt die Mitarbeiter der FI natürlich intern, also unglaubliche Dinge damit zu machen, ja, und einfach Prozesse zu beschleunigen und auch Tätigkeiten, die jetzt nicht so einen Spaß machen, sage ich mal, irgendwelche Dokumenten, Akten zu wälzen, ja. Das kann man jetzt automatisiert machen, kann sich viel mehr konzentrieren auf die wirklichen bankfachlichen Wertschöpfungsprozesse, ja. Und da sehen wir halt schon auch in USA und auch einigen europäischen Banken unglaubliche Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen. Und wir sehen halt die Möglichkeit durch diese Spracheingabe, dass der Mensch mit dieser KI zusammen noch kraftvoller arbeiten kann. Ja, dass ich einfach einen Assistenten dabei habe. Ob das jetzt ein interner Mitarbeiter ist, der zum Beispiel auf eine Datenbank zugreift, der muss jetzt nicht mehr SQL oder sowas programmieren, sondern der kann es einfach mit dem System sprechen. Talk to your database ist der Use Case sozusagen. Es ist möglich, ja. Wird schon genutzt. Anderes Beispiel, der Finanzberater kann sich um seinen Kunden wirklich kümmern, kann darauf eingehen, individuell. Und im Hintergrund wird die KI genutzt, um dieses Gespräch aufzuzeichnen. Und da wird dann auch gleich geprüft, ist es sozusagen schon ein vollständiges Beratungsprotokoll, was ich hier beisammen habe. Wenn noch nicht, dann kommt kurz noch eine Einblendung an den Finanzberater. Bitte stell doch noch 2, 3 von diesen Fragen. Und dann haben wir ein Beratungsprotokoll automatisch generiert. Ja, das heißt, die Beratung für den Kunden wird viel menschlicher. Viel natürlicher, weil einfach nicht so ein Staccato-Prozess da ist, ja, sondern ich habe einen ganz sanften Unterstützungsmodus der KI im Hintergrund. Ja. Mhm. Und das wird es sein. Also der Kunde wird massiv profitieren davon. Viel individuellere Beratung auf allen Ebenen, ob es Kredit, ob es Finanzprodukte sind, ja. Die Bank selber kann ihre Risiken viel besser managen, ja, und die Risiken werden immer vielfältiger. Man kann immer mehr Informationen nutzen, um Riskmanagement zu verbessern und eben Prozesse zu optimieren, Kosten zu sparen und auch die Sicherheit. Ja, reden wir über Cyber-Risk zum Beispiel. Auch das sind im Endeffekt viele datenbasierte KI-Algorithmen, die frühzeitig solche Muster, die sich gerade anbahnen, erkennen und dann schnell verhindern können. Genauso wie auch bei Betrugsmustern, ja, Geldwäsche, Know Your Customer und so weiter.
Ich frage mich, ob es eine Art von Grenze gibt, also aus eurer Sicht, die ihr euch mit dem Thema so intensiv beschäftigt. Also was kann KI in der Finanzwelt leisten? Und wo ist vielleicht auch eine Grenze, was KI nicht übernehmen kann? Du sagst es ja auch schon, der Mensch wird ins Zentrum gestellt. Aber wo ist die Grenze von dem, was KI uns da abnehmen kann?
Ich glaube, schwierig zu sagen, weil letztendlich sind wir eine Technologie-Company und keine Unternehmensberatung oder keine juristische Beratung oder Beratung für Ethik in der KI oder Regulierung in der KI. Ich glaube aber schon, dass wir deutlich mehr die Chancen sehen sollten, die Möglichkeiten hier Mitarbeitende zu unterstützen, Mitarbeitende zu entlasten, Prozesse, wie es Jochen gerade ganz treffend beschrieben hat, runder zu machen, kundenzentrierter zu machen und auch den Kunden die Möglichkeit zu geben, KI zu nutzen, um ihre Banking-Erlebnisse auch pointierter und auf sie zugeschnittener zu machen. Ich glaube, das sind die Dinge, die wir uns anschauen sollten. Ich würde mir jetzt schwer tun, irgendwo ein Limit zu finden oder ein Limit zu definieren, das geht oder das geht nicht mehr. Wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht das ein Sweet-Spot-Thema für uns als Technologie-Company.
Ja, sicherlich. Denkt ihr denn, es gibt in nächster Zeit oder blickt ihr gerade auf eine gewisse Entwicklung, die das Banking in den nächsten Jahren dann aus eurer Sicht oder aus Sicht von Nvidia nochmal extrem verändern wird?
Ja, das ist das Stichwort Agentic AI. Bei weitem kein Buzzword, sondern der nächste Schritt nach der Gen AI, nämlich kleinere, effiziente, spezialisiertere Modelle auf die Reise zu schicken. KI-Modelle, die besondere Aufgaben erfüllen. Das eine rechnet, das andere sucht im Netz, das dritte macht eine semantische Suche, das vierte generiert Code. Ja, dann habe ich noch ein Übermodell, also den Überagenten sozusagen, der diese Mini-Agents also orchestriert, überwacht und alles zusammenführt und diese Informationen dann entweder an einen menschlichen Mitarbeiter leitet oder eben an einen anderen Agent, der aus einem anderen System kommen kann. Ja, also das wird also wirklich die ganze Branche nochmal komplett umkrempeln. Ja, man kann diese Agenten auch noch intelligenter werden lassen, sogenanntes Reasoning, wo man also den Agenten nochmal länger über bestimmte Prozesse nachdenken lässt, sodass er noch intensiver recherchieren kann und solche Geschichten. Ja.
Und dann ja auch die Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, welche Entwicklung er selbst genommen hat, wahrscheinlich
auf dem Weg dahin. Genau, so Planungsschritte, ja, und dann kriegt man das aufgezeigt und kann ganze Research Reports in Auftrag geben und kriegt danach transparent ein Paper zurück, wo der ganze Gedankengang dargelegt ist und die Informationen zusammengesammelt wurden, ja. Und das ist, dafür braucht man natürlich eine Plattform, eine Infrastruktur, ja. Jede Bank muss sich massiv darüber Gedanken machen. Wir haben es auch letztens von einem der technischen Sprecher von der BNP Bank zum Beispiel gehört, die ja auch recht führend ist. Jede Bank muss sich über ihre AI-Infrastruktur jetzt Gedanken machen und wie sie diese Agentic AI betreiben will. Ja. Denn im Endeffekt ist es wie so ein zweites HR-Department. Ich boarde sozusagen meine digitalen Assistenten in mein Unternehmen. Da müssen die erstmal spezielle Ausbildungen bekommen. Dann muss ich schauen, dass ich die orchestriere. Ja, dann kriegen noch Guardrails, so Leitplanken. Ja, und dann muss ich die auch überwachen ein Stück weit. Mal werden auch Agenten wieder aus dem Spiel genommen. Neue werden reingepackt. Ja, und dann muss ich diese Agentic AI kombinieren mit dem, was die Menschen tun. Also das Verzahnen. Ich habe also dann sozusagen digitale Mitarbeiter und menschliche Mitarbeiter und das zu orchestrieren. Darum wird es jetzt gehen, ja. Und wie gesagt, das kann man nur machen, wenn man eine sehr skalierfähige Plattform hat, die dieses Data und AI Flywheel im Gang hält, diese Tausenden von Agenten manage und kontrollierbar macht, ja. Und das sind so viele Daten und Modelle, da müssen Sie auf jeden Fall auf die Effizienz, muss man da schauen. Und Effizienz heißt einfach eine KI-Fabrik, die ein Fullstack ist, das haben wir am Anfang ein bisschen besprochen, und die aus der Einheit Strom maximal viel Rechenpower rausholt. Ja. Darum wird es gehen und das ist ja auch, wo wir uns sehr mit auskennen, mit dieser Fragestellung. Und ein weiterer Aspekt übrigens noch, den ich ganz wichtig finde an dieser Souveränität ist, wenn ich diese agentische Plattform wirklich industrieskalierbar mache und das auch in meinem eigenen Rechenzentrum tue, dann bin ich ganz nah dran an dieser ganzen Technologie und an den Daten. Und das bedeutet auch, dass die Menschen in einem Unternehmen wie der FI ganz nah an dieser KI und den Daten dran sind. Ja? Also souveräne KI, weil ich es anfassbar mache und erlebbar, schafft auch viel mehr Akzeptanz und viel mehr Verzahnung zwischen diesen Agents, den digitalen Angestellten und den echten Angestellten. Und das ist übrigens auch etwas, was mir in den letzten Veranstaltungen, wo ich öfter mal auch als Gast eingeladen war, der FI, wie zum Beispiel der FI Connect oder beim KI-Gipfel waren wir auch unterwegs als Keynote. Was mir da aufgefallen ist, ist wirklich die Mitarbeiter mitzunehmen, abzuholen, denen das erlebbar zu machen. Mhm. Und auch, dass wir zum Beispiel mal die Bühne hatten und so ein bisschen die technischen Aspekte mal erklärt haben, damit einfach jeder kapiert, wie funktioniert das genau. Und es ist, man braucht davor keine Angst zu haben. Es ist schon komplex, ja, aber im Endeffekt sind es Daten und die intelligent verarbeitet werden und wie das genau passiert, ist wichtig. Diese Ausbildung sozusagen, das Wissen, das reduziert die Barrieren der Nutzung und erhöht die Akzeptanz und jeder hat dann automatisch so Ideen. Ah, ich kann das auch noch so nutzen und ich kann das so. Man braucht auch sozusagen Experimentierumgebungen, die hier bereitgestellt werden bei der FI, sodass jeder sich einen eigenen Eindruck davon machen kann und lernt, diese Systeme zu nutzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das Abholen. Und eine souveräne KI-Umgebung erlaubt all dieses Testen und Spielen sozusagen halt auch.
Ja. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, Souveränität erfordert ja auch, dass die Mitarbeitenden kompetent damit umgehen und du sprichst sie an. Also wenn ich diese, wir nehmen mal den SKI-Piloten zum Beispiel, also wir haben einfach einen Assistent, eine Gruppe von Agenten, von bestimmten Tools, die mir an die Hand gegeben werden, um mich bei meiner täglichen Arbeit zu unterstützen oder auch bei meiner langfristigen Arbeit. Das erfordert ja aber eigentlich, dass jeder einzelne Mitarbeiter ungefähr auf einem ähnlichen Wissensstand ist. Oder ist das nicht so? Also wie kriegt man es denn hin, Mitarbeitende, vielleicht sogar die Kundinnen, so zu schulen oder so mitzunehmen, dass sie damit zurechtkommen, dass sie das nicht überfordert? Gleichzeitig muss der Sprung zur, sagen wir mal, nativen Nutzung ja relativ schnell passieren. Also man kann jetzt ja nicht jahrelang warten mit Schulung, bis die Mitarbeitenden da auf den Zug springen, sondern man muss ja jetzt relativ schnell in eine Position kommen, dass irgendwie alle mitgenommen werden, oder nicht?
Das ist ganz wichtig und wir haben jetzt viel über Technologie gesprochen, über GPUs, Networking, Software-Layer, APIs und so weiter. Wir bei NVIDIA haben halt auch erkannt, wir müssen sozusagen diesen Easy-Button an die Dinge drauf basteln. Das heißt, so einfach wie möglich auch die Software, das Stack nutzbar zu machen, aber eben die Leute auch auszustatten mit weiteren Tools, nämlich um sich selber fortzubilden, um diese Dinge auszuprobieren. Wir haben das sogenannte Deep Learning Institute, wo man Kurse machen kann im Selbststudium sozusagen und sich diesen Inhalt erschließen kann. Mhm. Ja. Wir haben Developer-Programme, wo der Entwickler viele, viele Tutorials und Code-Snippets und so weiter und Blogs sich anschauen kann, um einfach selber zu lernen da dran. Also das ist halt die andere Seite der Medaille. Technologie und so weiter ist das eine. Das Wissen, wie ich es nachher einsetze und wie ich es wirklich in der Praxis umsetze und eine Umgebung, die es erlaubt, dieses Experimentieren durchzuführen, ist ganz wichtig. Das haben wir halt auch erkannt, haben da viele Assets gebildet und so haben wir wirklich den Easy-Button an diese komplexe Thematik gemacht. Ja, im Endeffekt ist es ein komplexer Supercomputer, den jeder nachher nutzen kann, mit einfachsten Bordmitteln, mit dem entsprechenden Wissen ausgestattet.
Wichtig ist auf alle Fälle, die Leute mitzunehmen und den Leuten auch bei der Nutzung von KI Erfolgserlebnisse zu vermitteln. Ich glaube, das ist super wichtig, weil wenn die Mitarbeitenden merken, sie können gewisse Dinge anders machen, einfacher machen, schneller machen, effizienter machen unter der Nutzung von KI, dann ist die Akzeptanz automatisch da. Ja, weil wenn die Leute merken, ich habe einen Benefit davon, ich habe mehr Spaß oder mehr Effizienz, dann ist die Hürde, der neuen Technologie mit Skepsis zu begegnen, deutlich geringer.
Ja, das macht total Sinn. Zum Abschluss würde ich gerne mal ein bisschen auf die Learnings gucken. Das eine ist, man muss ja sagen, Deutschland tut sich jetzt nicht gerade hervor als digitale Vorreiternation. Und jetzt ist es ja so, dass sie im Prinzip sich beide damit beschäftigen, wie man in die größten IT-Landschaften Deutschlands diese Lösungen irgendwie implementiert oder wie man sie transformiert. Kann man jetzt schon auf dem Weg, diese Arbeit zu tun, Learnings mitnehmen? Was sind die Herausforderungen sozusagen bei dieser Arbeit letztlich, in diesen gigantischen IT-Landschaften?
Ja, eins der Instrumente ist einfach zu zeigen, wie es funktioniert mit Beispielen. Ja. Und wir haben ja diese GTC-Konferenz, GPU Technology Conferences, die größte AI-Industrie-Konferenz der Welt, die NVIDIA jedes Jahr macht. 25.000 Gäste hatten wir dieses Jahr und wir haben dort, da bin ich auch wirklich stolz drauf, mehrere europäische Banken, die dort präsentiert haben, was sie da Innovatives tun und wie sie es tun und auch wie sie unser NVIDIA Stack dort nutzen. Und das war die BNP, die eben schon genannte Paribas Bank, das war die UBS und das war die Finanzinformatik, die halt gezeigt hat, was sie nutzt, wie sie es tut. Und das ist ein Ort, wo viele technologiebegeisterte Leute hinkommen, sich inspirieren lassen. Und ich denke, Europa ist da vielleicht ein bisschen noch hinten dran, aber ich sehe auch, wie schnell wir jetzt aufschließen, wie viele tolle Projekte es gibt. Ja. Und das sind unsere Beispiele, an denen wir uns orientieren können. Und wir sehen da auch andere Projekte, Markus, im deutschen Raum. Ja.
Ich glaube, es braucht wie immer jemanden, und das meine ich jetzt in der Mehrzahl, weiß nicht, gibt es eine Mehrzahl von jemanden?
Sehr gute Frage.
Spannend, oder?
Leute.
Einfach. Leute, genau. Braucht Leute. Braucht Leute und Organisationen, die eine Vorreiterrolle übernehmen. Ja. Und die haben wir in Deutschland. Wir müssen auch aufpassen, und das habe ich vorher auch bei der Keynote, die ich gemeinsam mit der Julia Koch gehalten habe, ich das auch als Abschluss gesagt, wir sollten unser Licht nicht immer unter den Scheffel stellen in Deutschland. Passieren viele coole Dinge und die Finanzinformatik ist ein schönes Beispiel dafür, dass wirklich ein großes Unternehmen, ein großer, es ist ja letztendlich ein Firmenverbund, ja, wenn man mal so will, die ganzen einzelnen Sparkassen sind ja für sich alles einzelne Anstalten des öffentlichen Rechts. Insofern ist es so ein Stück weit ein Firmenverbund, für den eben die Finanzinformatik der IT-Dienstleister ist. Also insofern schon eine große Organisation und insofern super inspirierend, dass diese große Organisation jetzt sagt, ich implementiere AI at scale im Unternehmen, jetzt mal das Konglomerat als, als eines genommen. Super spannend und super inspirierend und jetzt nicht nur für die Finanzbranche, sondern letztendlich hoffentlich für die gesamte Industrie in unserem zentraleuropäischen Raum und allen voran natürlich in Deutschland. Zudem passieren aber auch noch andere spannende Sachen in Deutschland. Wir haben Unternehmen wie DeepL hier. Erst heute wirklich auf dem Weg hierher gesehen, dass ZDNet, was ja auch ein sehr renommierter Verlag ist, die DeepL ausgezeichnet hat als weltweit bestes AI-Tool für Übersetzungen und als Top 3 AI-Tool generell global. Super aussehen. Hey, ist eine deutsche Company, in Deutschland gegründet, in Köln beheimatet mit aktuell, ich glaube, 3 Milliarden Euro evaluated. Super enge Zusammenarbeit, sind wir auch mega stolz drauf. Und DeepL ist auch ein schönes Beispiel für so eine Ende-zu-Ende AI Factory, für eine Sovereign End-to-End AI Factory. DeepL baut die Modelle und verwendet sie letztendlich auch für Kunden. Ja, also wirklich so eine Ende-zu-Ende-Geschichte, nicht nur Model-Builder oder Model-User, sondern das Ganze eben einmal durch die komplette Wertschöpfungskette. Und wir sind mega stolz drauf, hier DeepL die letzten Jahre auf dem Weg begleiten zu dürfen. Sehr enge Partnerschaft, super Team rund um Jarek, den Gründer von DeepL, die da echt einen prima Job machen. Wir haben eine Black Forest Labs, die weltweit anerkannt sind für Bild- und Videomodelle.
Ja.
Wo auch unsere Researcher großen Respekt haben vor den Jungs, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Wobei darf man das eigentlich noch sagen, im Gendering Jungs vor den Leuten bei Black Forest Labs, die da echt coole Sachen machen. Auch da können wir stolz sein. Also passieren coole Sachen in Deutschland. Ja, wir müssen nur ein bisschen die Augen aufmachen, mal aus dem, wie soll ich sagen, alles ist schlecht und wir sind abgehängt rauskommen. Da gab es auch so einen Vortrag hier, der vor uns war, wo ich nicht ganz mit einverstanden war, auf einer Tech-Folie dann zu zeigen, wir haben in Deutschland nur Elite-Partner und ein paar andere. Auf der Folie hätte ich gerne DeepL gesehen. Mhm. Auf der Folie hätte ich gerne Black Forest Labs gesehen. Ja, als zwei Beispiele. Also, hey, gibt coole Sachen in Deutschland, gibt viel Inspiration. Wir müssen nur mal ein bisschen vom Jammern ins Machen kommen.
Ja. Also sind die ungenutzten Potenziale letztlich in der Mentalität auch?
Wenn ich jetzt kurz antworten sollte, ja.
Da kannst du auch lang antworten.
Ja.
Also ungenutzte Potenziale ist ja immer ein Stichwort. Ich meine,
genau, hat natürlich was damit zu tun. Ich meine, weiß nicht, ob Mentalität das richtige Wort ist, oder die Grundeinstellung, die Haltung, müssen wir vielleicht auch mal überdenken. Ja, und einfach mal vielleicht ein paar Sachen eher transformativ denken, als mit großen Bedenken und mit dem Gefühl, wir sind digital abgehängt. Ey, vielleicht haben wir keine Vorreiterrolle im digitalen Umfeld.
War ja aber auch vielleicht nicht der Anspruch.
Und ich sage auch ganz bewusst, vielleicht nicht. Aber wir haben Potenzial, was zu machen. Mhm. Und darum geht's.
Ja. Und es geht auch um das Ökosystem, was sich gerade sehr stark entwickelt in Europa. Gerade diese souveräne KI-Plattform, die wir ja eben schon eingangs besprochen haben, ermöglicht natürlich auch die Nutzung dieser Open Source, dieser sogenannten Open Source Modelle, ja. Llama, die Mistral-Familie, ja, und Mistral als europäisches französisches Unternehmen, ja, wird ja auch hier bei der FI mit eingesetzt, wird von unserer Plattform unterstützt, ja. Also es passiert da sehr viel und dieses Ökosystem, so eine offene Plattform, die wir halt auch haben, um dem Ökosystem zu helfen, zu wachsen und selber die Dinge in die Hand zu nehmen, selber europäische Modelle zu trainieren, europäische Sprachmodelle und so weiter. Das ist wirklich das, was gerade passiert. Also ein riesen Zusammenschluss, der sich gerade da formiert. Auch bei dieser Veranstaltung, bei der Data Unplugged, ja, wo alle zusammenkommen, oder bei unserer NVIDIA-Veranstaltungen in den USA, wo halt alle wichtigen KI-Unternehmen und Computerunternehmen der Welt sich dort getroffen und ihre besten Sachen präsentiert haben, um zu schauen, wo ist die Branche wirklich und wo, was kommt als nächstes. Ja.
Und vielleicht sollten wir mit einer GTC in Europa machen, oder? Vielleicht.
Watch Definitiv. Out. Das wäre wirklich ein tolles Signal.
Ja, Augen auf, würde ich sagen.
Genau.
Zum allerletzte Frage, immer in diesem Podcast dieselbe, will ich auch von euch wissen. Weil man kann schon sagen, ihr bewegt euch wahrscheinlich beruflich vor allem wenig in analogen Sphären, außer vielleicht im direkten Austausch mit euren Kolleginnen. Was ist für euch unverhandelbar analog in eurem Leben? Was lasst ihr nicht von der KI, nicht digital, nicht von irgendeinem, nicht im Internet stattfinden?
Meine Uhr, Kochen und Autofahren.
Sehr gut.
Ja, ich denke, das Zusammenkommen wie diese Veranstaltung auch, ne, dass man einfach gemeinsam hier sich trifft, austauscht und ja, definiert, wo soll es eigentlich hingehen. Digitale Souveränität heißt auch, was wir hier gemeinsam als Gesellschaft vereinbaren, wie wir mit KI umgehen wollen und in welchem Rahmen wir das hier tun wollen. Und ich denke, dieses Format gerade in Münster mit der schönen Stadt und ist natürlich bestens geeignet dafür. Also der menschliche Faktor muss immer ganz vorne stehen und wir definieren dann, was wir mit KI machen wollen. Ja.
Das hast du jetzt viel charmanter und viel besser gemacht als ich.
Ja, es waren die perfekten Schlussworte, aber du hast immerhin mit Uhr etwas gebracht, was noch nie ein Gast in diesem Podcast gesagt hat. Also insofern beide...
Für mich unverhandelbar analog.
Ja, fantastisch. Beide mit einer perfekten Antwort sozusagen. Ich danke euch sehr fürs Gespräch. Es war sehr, Jonas, sehr spannend.
Danke dir. Hat super viel Spaß gemacht.
Danke.
Schön, hier gewesen zu sein.
Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge von Alles Digital. Schön, dass Sie mit dabei waren und ich hoffe, das gilt auch fürs nächste Mal. Wenn Ihnen diese Folge oder eine unserer anderen Folgen gefallen, dann lassen Sie doch gerne eine Bewertung da. Und vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute bis dahin. Mein Name ist Jonas Ross und das war Alles Digital.